Radio Superfly. Screening Room. Neu im Kino.
Der Sportpalast muss so nüchtern aussehen wie ein protestantischer Kirchenraum.
Seid ihr entschlossen?
Ich werde das Publikum in den Wahnsinn treiben.
Am 11. Juli kommt der neue Film von Regisseur Joachim Lang ins Kino. Führer und Verführer widmet sich der Dekonstruktion der Propagandamaschinerie von Josef Goebbels während der NS-Diktatur. Die Hauptrolle hat der österreichische Schauspieler Robert Stadelober übernommen. Ich habe die beiden vor dem Kinostart zum Gespräch getroffen.
Joachim, ich würde ganz vorne, ganz zu Beginn anfangen. Wie kamst du auf die Idee, Josef Goebbels zum Protagonisten eines Films über die Nazi-Zeit zu machen?
Es geht darum, dass Goebbels die Bilder geschaffen hat, die wir vom Dritten Reich im Kopf haben. Alle offiziellen Bilder sind über den Schreibtisch von Josef Goebbels gegangen, mit dem Ziel, die Wirklichkeit zu verschleiern. Goebbels hat den Hitler-Mythos aufgebaut, und wenn man den Hitler-Mythos zerstören wird, muss man sich Goebbels genau betrachten. Er ist die zentrale Figur.
Mhm. Wie kam es zu der Besetzung von Robert Stadelober?
Es gab keine Alternative zu Robert. Er ist einfach für mich ein herausragender Schauspieler, ganz herausragend. Aber was für die Rolle, glaube ich, auch wichtig ist, dass er auch super intelligent ist und deswegen nie Gefahr gelaufen ist, in Fallen reinzutappen. Die könnten sein, eine Karikatur zu bilden, zu imitieren. Der rheinische Dialekt ist eine große Gefahr, dieser Singsang, das ist nicht. Auch das Humpeln ist eine Gefahr. Und Robert hat das deswegen so toll gelöst, weil er nie versucht hat, es zu imitieren, glaubhaft darzustellen, ihn einsichtig zu machen, aber ihn zu interpretieren, sein Wesen zu erfassen und auch immer zu zeigen, dass er eine verabscheuungswürdige Figur war.
Robert, was hast du dir gedacht, als dieses Angebot kam, den Josef Goebbels zu spielen? War das mehr so Schock oder war das mehr, wow, was für eine tolle Herausforderung?
Na, ich habe mich erstmal sehr erschrocken, wirklich. Also es ist auch so, Ich glaube, um mal ganz von vorne anzufangen, ich finde diesen ganzen Herausforderungskult sehr schwierig, auch in unserem Beruf. Mir geht es, glaube ich, nicht darum, es ist ja kein Sportverein. Mir geht es darum, Geschichten zu erzählen, die was über unsere Wirklichkeit sagen. Das kann ich mit diesem einen Instrument, meinem Körper, ganz gut. Aber natürlich dadurch, dass dieses Instrument auch mein Körper ist, bleibt vieles von den Geschichten, die ich erzähle, auch an mir haften und in meinem Leben zurück. Und deswegen habe ich mich da erstmal sehr erschrocken, als Joachim mir das als Idee unterbreitet hat. Dazu kommt, dass es schon relativ viele Filme ja gibt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, und nicht alle davon sind sehr gelungen. Und damit meine ich gar nicht mal nur ästhetisch, sondern auch politisch nicht unbedingt gelungen. Das ist eine weitere Sorge, die hatte ich bei Joachim noch nicht, weil wir zusammen ja schon den Drei-Groschen-Film gemacht haben und ich wusste, dass er politisch sehr klug ist und auch ästhetisch sehr klug ist und dass er bestimmt Beweggründe hat, so einen Film machen zu müssen. Dann hat er mir aber weiter erzählt, dass der Grund, diesen Film machen zu wollen, eben der ist, wie er gerade auch schon gesagt hat, dass Goebbels anhand von Film letztlich das ganze deutsche Volk in diesen Wahnsinn getrieben hat und dass man diese Techniken entschlüsseln kann am allerbesten mit dem gleichen Medium, also mit Film, und dass wir die Bilder zeigen, von denen er wollte, dass wir sie nicht sehen und dass wir diese eben nachstellen müssen, und dafür braucht es einen Körper, um jetzt den Kreis zu schließen, und dieses Instrument wäre dann mein Körper gewesen. Und da habe ich dann nach 2 Tagen oder 3 Tagen, glaube ich, gesagt, nachdem ich mit meiner Frau auch darüber gesprochen habe, weil es ja auch privat natürlich das einen umtreibt und viel in unserer Familie dann damit zu tun haben wird, habe ich dann gesagt, dass ich das gerne mache. Aber dann muss man sagen, haben wir ja nochmal ewig gebraucht. Das war ja dann, nachdem wir beide uns entschlossen hatten, dass wir das gerne miteinander tun wollen, gab es ja auch noch sehr viele andere Hürden zu nehmen, finanzieller, politischer, logistischer Natur. Und auch die anderen Schauspieler und Innen musste Joachim noch finden, aber dafür hatte er ähnlich wie bei seinen anderen Filmen auch ein sehr glückliches Händchen, würde ich mal sagen.
Danke. Wie hast du dich auf diese Rolle jetzt konkret vorbereitet? Also ich glaube, das ist ja auch jetzt meine eigene kleine Erfahrung jetzt bei dem Projekt, ja schon etwas anderes ist, wenn man einen historischen Charakter spielt, wo man jetzt vielleicht, wo die Recherche aber nochmal mehr eigentlich eine Rolle spielt als die eigene Fantasie.
Prinzipiell ja. Jetzt muss man aber sagen, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dass wir große Schwierigkeiten hatten, den Film überhaupt auf den Weg zu bringen, kam dann die Nachricht, dass wir jetzt demnächst dann drehen, auch wieder relativ überraschend. Also ich hatte jetzt nicht jahrelang Vorbereitungszeit und auch nicht die Ressourcen dafür. Also konkret war es so, dass ich, glaube ich, in einer Arbeit war und es war klar, dass wir, also ein ganzes Leben habe ich gerade gedreht und dann war es klar, dass wir drehen werden im August und da war es irgendwie, was weiß, keine Ahnung, Mai oder so? Irgendwas, ja. Ende Mai. Ja. Mhm. Und dann wusste ich, okay, ich habe jetzt noch 2 Monate, arbeite aber und habe dann noch einen Familienurlaub davor. Mhm. Und dann muss man das halt irgendwie einbauen. Jetzt ist es bei mir ganz gut, dass ich bin kein Schauspieler, der jetzt groß mit Coaches arbeitet oder da viel Raum braucht, wo dann irgendwie viele Leute mitdenken müssen. Ich mache das alles sehr mit mir selber aus. Und das kann man dann natürlich auch an Urlaubsorten machen. Das ist für alle Mitreisenden etwas unangenehm. Auch für die anderen Touristen war es vielleicht etwas verwirrend. Aber wir waren auf einer sehr kleinen Kornateninsel. Es waren kaum Leute da. Und dann ist halt ab und zu mal einer da irgendwie fluchend, schreiend oder murmelnd hinten über den Strand gegangen. Ja, genau. Das war halt und natürlich viel Lesen. Also genau, wenn es um die konkrete Vorbereitung geht, ich habe mich dem Ganzen sehr weit von außen genähert. Ich bin da so wie so ein Komet irgendwie rumgetrudelt und die Umlaufbahn wurde immer enger. Ich habe angefangen, Dinge über die Zeit zu lesen, wo man dazu auch sagen muss, dass ich mich relativ viel generell mit der Zeit in Europa in den 20er und 30er Jahren auseinandersetze, weil das für mich die faszinierendste und für uns immer noch prägendste Epoche ist, die unser Leben bis heute beeinflusst. Dementsprechend wusste ich schon einiges, aber ich habe dann angefangen, Sachen zu lesen, erstmal die Tagebücher von Goebbels, da fing es aber dann an, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich laufe Gefahr, ihm auf den Leim zu gehen und quasi das Bild, was er der Welt vermitteln möchte über seine Tagebücher, denn auch die waren zur Veröffentlichung bestimmt, ist dann auch das Bild, was ich von ihm habe und das darf natürlich nicht passieren. Mhm. Und dann ist er natürlich auch gar nicht so ein schlechter Schreiber, muss man leider auch sagen. Und da beginnt es dann halt auch, dass man anfängt, wenn man zu sehr in seine Psychologie reingeht, dass man anfängt, Dinge zu entschuldigen, dass er der Mensch geworden ist, der ist, weil eben dieses und jenes in seinem Leben passiert ist. Und das ist auch, glaube ich, eine große Gefahr, diese Einfühlungsgeschichte. Genau, und da hat mir dann sehr geholfen Klaus Teweleits Männerfantasien. Das war, glaube ich, augenöffnend für diesen Männlichkeitskult in militaristischen Verbindungen generell, aber vor allem halt auch in der NSDAP. Und dann hat dann habe ich mich damit viel beschäftigt und Hannah Arendts Banalität des Bösen natürlich auch. Das waren so die 2 Referenzpunkte. Und dann habe ich versucht, diese Sprache und diesen Körper zu finden und vor allem das zu finden. Und das ist jetzt, ich komme jetzt auch gleich zum Punkt. Das Faszinierende und ich glaube, das, was man oft übersieht und was zumindest in den Karikaturen bei Goebbels oft falsch gemacht wird, aber gut, es soll auch übertrieben werden, ist, dass man versucht, quasi seine besonderen Merkmale auszustellen. Mhm. Das Besondere an ihm ist aber, dass er versucht hat, seine besonderen Merkmale zu verstecken. Ja. Und das ist eben der Zugang zur Sprache. Also dieser rheinische Singsang, das ist ja nicht Willy Milovic, der alle einladen will zum Tisch, sondern das ist letztlich, ja, versucht er permanent diese niedere Herkunft, die diese Sprache ja quasi klar aufzeigt, zu verdecken, indem er versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Und das, was dann dabei rauskommt, das ist die Goebbels-Sprache. Mhm. Und das Humpeln ist natürlich, es gibt kaum Bilder von ihm, wo er humpelt. Er versucht immer auf jeder Treppe überall so gut wie möglich zu gehen. Er weist seine Leute an, dass sie langsamer gehen als er, damit es aussieht, als wenn er so wahnsinnig schnell wäre. Mhm. Genau, und das waren halt so die Punkte, die ich versucht habe, für mich zu finden und daraus eben eine Figur zu bauen. Mhm. Mhm. Aber tatsächlich eine Figur zu bauen, ja, das ist nämlich, glaube ich, auch wichtig. Eben nicht, es ist nicht Robert Stadlober ist Goebbels, sondern Robert Stadlober stellt Goebbels dar, wie er möglicherweise war.
Ja. Ja, das hat ja auch mit der besonderen Form des Films auch zu tun. Das unterstützt das ja, dass man jetzt nicht irgendwie jemanden sieht, der sich jetzt in eine Figur verwandelt, sondern dass wir immer wieder Punkte haben, wo wir aus dieser Einfühlung, auch diesem Realismus rausgerissen werden. Diese spezielle Form von Originalaufnahmen, die reinkommt und die Interviews mit den Zeitzeugen. Hattest du, Joachim, diese Form von Anfang an im Kopf oder war das im Laufe des Schreibprozesses, dass sich das dann so ergeben hat?
Also mein grundsätzliches Herangehen ist schon so, dass ich mit den Filmen, die ich mache, vor allem über Geschichte, nie nachweisen will, es war genau so und nicht anders. Normalerweise versucht man ja alles, jeden Hosenknopf zu rekonstruieren, als Versicherung, wenn das alles stimmt, das ist die Wahrheit. Und da bin ich viel zu sehr von Brechts Ästhetik geprägt, als ob, dass ich das glauben kann. Unser Film soll auch zeigen, er hat etwas Gemachtes, er hat etwas Konstruiertes. Er soll, ich kann ja nicht den Film über Verführung machen und gleichzeitig so tun, als ob alles Abbild der Wirklichkeit ist. Wir versuchen einfach hinter die Kulissen das Wesen zu erfassen. Und deswegen sind auch die Brüche mit dem originalen Material. Wir haben keine geschlossene Filmhandlung, die wird immer wieder aufgebrochen, sozusagen auch zu zeigen, hier sitzt man was Konstruiertem gegenüber, bei dem der Zuschauer auch bewusst ist, dass es etwas Konstruiertes ist. Ein Vorschlag, wie die Wirklichkeit, um der Wirklichkeit näher zu kommen. Mhm. Und da gehört die gesamte Ästhetik dazu, da gehört auch das Spiel dazu, dass es eben nicht imitiert. Da gehört dazu, dass der Zuschauer jederzeit weiß, ist er im historischen Dokument oder ist es von uns was Inszeniertes. Deswegen sind auch die Farbunterschiede belassen. Er weiß auch, wo ist der historische Goebbels, das ist nämlich der Goebbels, der sich selber inszeniert, und wo ist Robert Stadlober, der Goebbels zeigt. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, um sowas hoffentlich gelingen zu lassen.
Mhm. Das Privatleben von Goebbels, das ist auch sehr stark Thema eigentlich im Film. Das hat mich übrigens persönlich beim Lesen dann zuerst einmal überrascht, dass das auch so stark, also so vorkommt, dass eben sein Privatleben statt dass es jetzt irgendwie fordert. Und ich habe mich gedacht, dann muss es noch viel mehr quasi über die Dekonstruktion dieser Propagandamaschinerie gehen. Das fand ich aber letzten Endes sehr, sehr spannend. Letzten Endes wird ja dann auch, kommt die Person einem trotzdem näher und wird dann trotzdem mal wieder herausgerissen und der Verbrecher zeigt sich darin. Also das war jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, die Frage eigentlich, aber was war dein Beweggrund, so viel vom Privatleben von ihm auch reinzunehmen, von diesen Nöten, die er auch als Mensch hat letzten Endes?
Also zunächst mal, wenn ich Menschen aus Fleisch und Blut zeigen will, gleichzeitig die größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte, kann ich nicht einen Teil von ihnen abschneiden. Da gehört alles dazu. Und bei diesen Figuren noch mehr, weil das Privatleben immer Teil der Propaganda war. Goebbels war einer der Ersten, der seine scheinbar heile Familie ausgestellt hat. Es gab viele Illustrierten, es gab Wochenschauen, in denen vorgeführt wird, wie heil seine kleine Welt in Schwanwerder ist. Seine Frau, seine Kinderlein, das wurde alles inszeniert. Und da kann ich doch nicht drauf verzichten, zu sagen, auch das ist Inszenierung. Auch das ist Teil der Lüge. Das muss ich doch zeigen. Und so ist bei jeder kleinen Szene, wenn Hitler mit Hunden spielt, ist es nicht, dass ich zeigen will, Hitler hat mit kleinen Hunden gespielt von Eva Braun, sondern ich will zeigen, er hat es gemacht, aber in Wirklichkeit hat er sich nur mit Schäferhund abbilden lassen. Das kommt, bringt ja der Dialog zum Ausdruck. Also alles Inszenierung, auch da Inszenierung. Mhm. Und er lässt ja auch, und das finde ich eben wichtig, um die Führungsstruktur des Dritten Reichs zu zeigen, die Konkurrenz untereinander. Andere, Himmler, Rosenberg, haben natürlich ausgenutzt, dass Goebbels in seinem Ansehen bei Hitler gesunken ist, wegen der Affäre mit Lida Barova, mit einer tschechischen Schauspielerin, das natürlich überhaupt nicht in den Kram passt, der Hitler, wenn er jetzt gerade die Tschechoslowakei überfallen will. Das ist alles natürlich auch nur, um zu zeigen, dass hier eine heile Welt ist. Und kurz davor war die Blomberg-Fritsch-Affäre, man unterstellt hat, sie haben, eine ist homosexuell, der andere hat ein Verhältnis mit der Prostituierten, es gab einen Rücktritt. Und jetzt kann sich natürlich der Hitler nicht leisten, einen weiteren Skandal an der Spitze des Dritten Reiches. Das wäre es natürlich gewesen. Und deswegen sieht man ja auch sofort, sobald er das Ehepaar gezwungen hat, dass sie zusammenbleiben. Das Erste, was er macht, ist ein Foto und veröffentlicht dieses Foto in der Zeitung. Und dann war der Goebbels natürlich ganz unten im Image, die Konkurrenten waren oben auf. Und jetzt versucht er bis zum Schluss, und das war sein Ziel, möglichst nahe an den Führer wieder ranzukommen. Alle seine Konkurrenten ausstechen, der Wichtigste zu sein, immer nahe zum Führer, um den Mythos, dem deutschen deutsche Bevölkerung zu zeigen, bis er es dann geschafft hat. Er wird ja Nachfolger für einen Tag, bevor er dann diese Wahnsinnstat hat, auch ein Propagandaakt, sein letzter Propagandaakt, seine Kinder umzubringen, bevor er dann mit seiner Frau Selbstmord begeht.
Ja. Es ist ja eben, das haben wir schon erwähnt, sehr viel Originalmaterial in die Spielszenen eingewebt, das teilweise noch gar nicht gezeigt worden ist. Wie hast du das gefunden? Wie hat sich da die Recherche eigentlich gestaltet? Also das, war das in Archiven schon gelagert oder ist das quasi neu aufgetaucht? Oder?
Man muss zwischen zwei Arten von Originalmaterial unterscheiden. Da ist einmal diese Bilder, die wir vor Augen haben, diese Bilder, die Goebbels konstruiert hat, die jubelnde Masse, die Blumenübergabe durch kleine Mädchen und so weiter, die hat er selber inszeniert und die versuchen wir zu dekonstruieren, zu zeigen, wie es gemacht wurde, um zu zeigen, diese Bilder lügen. Und als, ich nenne das Einbrüche der Wirklichkeit, habe ich dann dokumentarisches Material vom Holocaust verwendet und vom Krieg. Da war es mir wichtig, nicht offizielles Material zu verwenden, sondern das gibt's. Also da glaube ich wirklich, dass wir weltweit alle Archive zugrunde gelegt haben durch Rechercheure, die das beste Material oder das alles Material mir zur Verfügung gestellt haben. Das war übrigens, aber das habe ich dir noch gar nicht gesagt, meine schwierigste Zeit eigentlich, noch schwieriger als unser Dreh, der ja ein Wahnsinn irgendwie war.
Auch recht schwierig.
Nachher im Schneideraum dieses Material, da habe ich mich eine Woche zurückgezogen, um da von morgens bis in die Nacht dieses Material zu schauen und das Richtige auszuwählen. Und das hat mich in die ganz große Krise gestürzt. Da konnte ich nicht mehr schlafen. Aus Verantwortung, was kann man zeigen, was kann man nicht zeigen. Und dann habe ich das Margot Friedländer gezeigt, den fertigen Schnitt, also Picture-Log, noch nicht ganz fertig, aber ihr gezeigt. Und habe dann sie gefragt, was sie als Holocaust-Überlebende dazu meint, dieses fürchterliche Material zu zeigen. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, sie schauen das Material nur an, aber wir haben es mitgemacht. Wir haben die ganze Grausamkeiten durchmachen müssen. Sie müssen dieses Material zeigen. Das war die Antwort einer Holocaust-Überlebenden.
Wir haben es kurz vorher auch schon geschrieben, oder Robert, du hast es schon erwähnt, was ja sehr wichtig war beim Spielen, jetzt war ein sehr authentischer Ton, eben mit diesem Gedanken, es geht nicht um eine Imitation, es geht um eine Interpretation. Das habe ich selber auch gemerkt, dass bei meinen Szenen, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie Klischees von Bösen zu zeigen, sondern es geht darum, Menschen zu zeigen, authentisch zu sein. Erst einmal, Warum war das so, das haben wir schon eigentlich ein bisschen geklärt, aber warum war das so wichtig?
Das war natürlich wichtig, das gehört zum ganzen Konzept, dass man auf die Figuren verweist. Gleichzeitig versuchen wir natürlich authentisch zu sein. Also bei euren Rollen kann ich zum Beispiel sagen, dass ich auch nach Originalzitate in den Tagebüchern gesucht habe. Ein Satz wie Dietrich, also deine Rolle ist ein Flachkopf ohne Sinn und Verstand, der würde mir nicht einfallen. Mhm. Also das ist tatsächlich von Goebbels gesprochen worden. Oder dieses Kappeln, dieses Konkurrieren am Hof von Hitler, das ist auch authentisch. Mhm. Und das war ganz wichtig, auch zu demonstrieren, wie sich so ein Führungszirkel zusammengebaut. Der Hitler hat ja das tatsächlich gemacht, dass er immer bei den Mittagessen immer wieder so eine Rangordnung aufgebaut hat, wer sitzt in meiner Nähe, der ist in meiner Gunst gefordert. Und das war immer wieder ganz spannend, auch für die Teilnehmer festzustellen, wo bin ich denn gerade? Und das soll alles demonstrieren, wo wir gerade stehen. Das soll darauf weisen, zeigt, dass ihr zeigt irgendwie.
Wie ging dir das da, Robert, mit dem Dialekt, apropos Authentizität, wenn man da, man muss ja dann irgendwann eben, der Dialekt muss sich ja dann natürlich anfühlen.
Ja.
Weißt du noch, was da bei dir Klick gemacht hat, dass du gesagt hast, ach, jetzt habe ich es, dass das irgendwie nicht mehr dass ich jetzt nicht mit dem Dialekt ausstelle, sondern dass es einfach jetzt eben meins ist.
Ja, also ich habe meine Maskenbildnerin bei beim ganzen Leben, die Helene Lang, sehr gequält damit. Okay. Ich musste sich das die ganze Zeit anhören. Es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Originalaufnahmen von Goebbels, aber die hatte ich. Und dann habe ich mir relativ viel so Zeugs aus der Gegend da, wo er her ist, rausgesucht auf YouTube. Heutzutage kann man ja leicht im Internet irgendwelche Recherchen, keine Ahnung, Freiwillige Feuerwehrkommandant Mönchengladbach oder irgendwie sowas. Und dann hört man sich das halt immer wieder an. Und dann habe ich eben, weil ich bei meinem ganzen Leben hatte ich ja diesen Wahnsinnsbart und diese Altersmaske, saß ich stundenlang da und habe das halt vor mich hingemurmelt und gesprochen. Und Helena hat halt immer so gesagt, das ist zu viel, das ist zu wenig. Und ab irgendeinem Punkt hat man es dann. Also das ist dann so, das geht dann automatisch in Fleisch und Blut über. Und ab dem Moment fällt es dann einfach raus. Und das war tatsächlich so. Das geht, glaube ich, nicht mit jedem Dialekt. Da hatte ich irgendwie auch Glück, dass mir das irgendwie lag, warum auch immer. Vielleicht hast du das vermutet schon, Joachim. Nein, aber ich bin ja mich interessieren Dialekte ja generell. Ich finde Dialekte, weil man damit einfach wahnsinnig viel erzählen kann. Ja, nicht nur über die Region, wo man herkommt, sondern auch über Stand und Klasse und so. Und genau, und deswegen war ich da, glaube ich, auch schon etwas vorgeschult. Aber ja, es war dann irgendwann so, ich musste beim Drehen nicht mehr drüber nachdenken. Es ging eher darum zu schauen, eben in welchen Momenten überkommt ihn der Dialekt und in welchen Momenten hat er ihn unter Kontrolle. Also es ist auch dieses permanente Chargieren zwischen Krieg und Kriech. Mhm. Ja, er möchte eigentlich immer Krieg sagen, aber manchmal, wenn er zu aufgeregt wird, wird Krieg halt zum Kriech. Und das hätte man auch noch weiter treiben können. Da gibt es noch viele G-Endungen, die eigentlich in Ch oder Sch gehen würden. Und das habe ich aber dann irgendwann bewusst weggelassen, weil dann ist man schnell in diesem sehr kölschen Dings drin und dann wird es sehr schnell sehr gemütlich oder halt parodistisch irgendwie. Mhm. Also ich glaube, dass Goebbels wahrscheinlich privat noch öfter die Gs verschliffen hat am Ende. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen sehr viel Detail.
Okay. Das hätte mich jetzt auch noch interessiert. Der Titel des Films ist ja derselbe wie ein Pamphlet von Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, der zur Zeit vom Hitler auch gelebt hat und letztendlich dann auch zum Tode verurteilt worden ist. Ist das eigentlich Zufall, weil im Film wird es ja nicht thematisiert, oder ist das eine Art Inspiration gewesen für dich?
Das war Zufall, habe ich tatsächlich erst nachher erfahren. Okay. Es ist ein vielschichtiger Titel. Wer führt, wer ist Verführer? Da steckt ja so viel drin, übrigens schwer zu übersetzen ins Englische. Ich glaube, der funktioniert nur im Deutschen, der Titel.
Ja, mit der Ähnlichkeit doch, ja. Ja. Okay, alles klar. Dann vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Ein Zitat von Goebbels ist ja, die beste Propaganda ist die, die man nicht bemerkt. Wie mulmig wird euch da, wenn man jetzt wenn man an die KI denkt, was die alles möglich macht in Bezug auf Propaganda?
Joachim. Ja, der Film ist an die Gegenwart gerichtet. Ich hätte den vor 10 oder 20 Jahren anders gemacht. Der Film hat mit der Gegenwart zu tun. Er soll zeigen, wie gefährlich ist, wenn Demagogen alle Mittel benutzen, wie sie Manipulation, Desinformation durchzusetzen, so wie es heute passiert. Da war Goebbels früh dran. Das geht natürlich vor allem mit einer kontrollierten Öffentlichkeit. Wir haben ja im Film drin zum Beispiel die Aktion B, Aktion Brachialgewalt. Das heißt, dass Goebbels Dreier-Trupps in Berlin die Kneipen geschickt hat. Wenn jemand irgendetwas Kritisches gegenüber das Regime kriegt, wird er verhaftet oder wird körperlich angegangen. Es geht mit einer kontrollierten Öffentlichkeit, mit der Gleichschaltung der Presse. Deswegen ist diese Mixtur, was wir in Europa und auch in der Welt haben, wenn Populisten an die Macht kommen, besonders gefährlich. Die Unabhängigkeit der Justiz einzuschränken, die Pressefreiheit einzuschränken. Und wenn es dann ein geschickter Demagoge geschafft hat, eine Masse, die bereit ist zu radikalisieren, in eine bestimmte Lenkung, in eine bestimmte Richtung zu lenken, dann wird es gefährlich. Also für mich ist es ein Film für die Gegenwart, der warnen soll, was passiert, wie schnell eine Zivilgesellschaft auch umkippen kann, in eine Barbarei übergehen kann. Also ist es ein Film gegen Verführung von heute.
Robert?
Ja, sehe ich ähnlich. Also was das Faszinierende, glaube ich, an der Art und Weise, wie Goebbels begonnen hat, Propaganda in die Sphäre der Kultur zu bringen, das ist eben, dass man vorher, dass das vorher quasi getrennt war, ja. Das, es gab politische Rede, es gab Theater, es gab Musik, Konzerte und er hat auf einmal als Erster verstanden, ich bringe das zusammen. Und dann hat er auch noch verstanden, dass er das modernste Medium nimmt, das es überhaupt gibt, ja. Und das war halt das Kino. Die Weiterführung dessen heute, wenn man sich jetzt zum Beispiel Österreich anschaut, ist ja das noch faszinierender. Das ist eine komplette Ablehnung von Kultur an sich. Die Sphäre der Kultur existiert gar nicht mehr. In diesem Corona-Wahnsinn hat es die FPÖ geschafft, ein Medienuniversum zu schaffen, was vollkommen hegemonial agiert. Da kommt man gar nicht mehr rein. Ich kenne es bei mir vom Land, da wird vom Staatsfunk geflüstert und den hören wir nicht mehr. Wir schauen nur noch FPÖ-TV oder irgendwelche wahnsinnigen, seltsamen Kanäle. Natürlich gibt da noch der spezielle Boulevard in Österreich, kippt da auch noch mit rein, der dann immer schön da noch Zunder dazu gibt. Aber da kommt man dann irgendwann an einen Punkt, wo es wirklich gefährlich wird. Ab dem Moment, wo die Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit haben, und das ist so oft eine selbstgewählte Einschränkung, andere Informationen zu bekommen, weil sie sich wirklich einreden lassen haben, das ist das einzig wahre, richtige Medium. Und dann passiert sowas, wie das mit der FPÖ ja immer wieder passiert. Du wählst die Leute, die dir eigentlich das Leben, nach dem du dich sehnst, verunmöglichen. Und dann steht man da und versteht, also ich zumindest verstehe dann die Welt nicht mehr, aber ich verstehe, oder das soll jetzt wirklich nicht zynisch klingen, ich verstehe aber auch, wo es herkommt. Ich verstehe, warum diese Menschen diese Sehnsucht danach haben. Und sie glauben leider diese kurzen Antworten. Und die Art und Weise, wie unsere Medien heutzutage funktionieren, gerade eben soziale Medien, ist halt, dass die kurzen Antworten im Algorithmus nach oben gespült werden. Die langeren, längeren, komplexeren Auseinandersetzungen mit den Verwerfungen der Gegenwart, die sind halt schwierig digital auszuspielen, leider. Mhm. Und das verfängt. Und das ist halt eben eine Suppe, die kurz vorm Überkochen ist und echt schwer einzufangen ist. Und ich glaube, der große Fehler, den alle, sagen wir mal, liberaleren Parteien machen, ist der Versuch, dem hinterherzulaufen und ebenfalls kurze Antworten zu finden. Ich glaube, wir müssen ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten finden. Wir können nicht ein weiteres FPÖ-TV gründen aus der Mitte oder so. Wir müssen irgendwas finden, das die Menschen wieder dazu bringt, miteinander zu sprechen, mehrere Meinungen zu akzeptieren und das Mittel, was mir dazu einfällt, das ist unser Mittel, das ist das Kino. Das kann man nur zusammen, das kannst du nicht wegstreamen. Da sitzen einfach zwangsläufig 20 oder 220 Leute zusammen in einem Raum. Und auch wenn sie nicht miteinander sprechen, erleben sie sich. Sie sind gemeinsam dort und verschiedene Menschen sind aus verschiedenen Hintergründen zusammen in einem Raum und sie erfahren Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, die absolut richtigste und einzige Waffe gegen diesen Irrsinn, der da draußen gerade stattfindet. Wie man ja gestern zum Glück in Frankreich auch sehen konnte. Es funktioniert ja doch irgendwie. Menschen halten dann doch irgendwie zusammen und wollen das bessere Leben und nicht diesen zerstörerischen Wahnsinn, den uns da ein paar Leute versuchen einzureden.
Regisseur Joachim Lange und Schauspieler Robert Stadelober waren das im Gespräch. Das ganze Gespräch gibt es auf unserer Homepage zum Nachhören. Führer und Verführer ist ab jetzt in den Kinos zu sehen. Johannes Romberg, Radio Superfly.
Radio Superfly im Kino.
Screening Room. Nachzuhören als Podcast auf superfly.fm und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen.